Warum sehen die Griechen Deutschland wieder als kranken Mann in Europa? Welches politische Erbe hinterlässt Angela Merkel in Deutschland und Europa heute? Und wie blickt Griechenland auf die Bundestagswahl in der kommenden Woche? Um diese Fragen und Themen geht es heute bei Yassas Adenauer, dem Podcast für Griechenland und die Region. Und damit ein herzliches Willkommen hier aus Athen. Mein Name ist Marian Wendt und ich leite das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung für Griechenland und Zypern. In genau einer Woche sind Bundestagswahlen in Deutschland. Das Ergebnis wird nicht nur Auswirkungen auf mein Heimatland, sondern auf ganz Europa haben. Dazu habe ich ein spannendes Interview mit tiefer Analyse geführt, und zwar mit einer der erfahrensten Politikerin in Griechenland, einer großen Europäerin und Deutschland-Fan, nämlich Dora Bakoyannis. Bleibt gespannt auf dieses wirklich etwas länger gehende Interview, aber es lohnt sich reinzuhören. Jetzt aber zunächst die Nachrichten mit der Olga, bei denen es um brisante innenpolitische Entwicklung in Griechenland, der Neuwahl des Staatsoberhauptes, aber auch um Kritik an der Türkei geht.
Griechenland warnt Frankreich vor Raketenverkauf an die Türkei. Paris war in der letzten Woche Schauplatz eines diplomatischen Treffens mit brisantem Inhalt. Der griechische Premierminister Mitsotakis warnte Frankreich davor, Meteor-Luft-Luft-Raketen an die Türkei zu liefern. Hintergrund ist die Sorge Athens, dass der mögliche Kauf dieser Raketen zusammen mit geplanten Eurofighter-Kampfjets das militärische Gleichgewicht in der Ägäis gefährden könnte. Frankreichs Präsident Macron versicherte Mitsotakis, dass die Entscheidung noch nicht gefallen sei. Zudem betonte er die enge strategische Partnerschaft mit Griechenland, die auch eine gegenseitige Verteidigungsklausel umfasst. Neben sicherheitspolitischen Fragen diskutierten beide Staatschefs auch über eine erleichterte Finanzierung von Verteidigungsprojekten innerhalb der EU sowie über die Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ex-Präsident Anastasiades, türkische Haltung ließ Verhandlungen über die Zypernfrage scheitern. Das Scheitern der Zypernverhandlungen 2017 im schweizerischen Crans-Montana bleibt bis heute ein zentraler Wendepunkt im Zypern-Konflikt. Bei der Vorstellung des Buches Neuer Realismus Zypern 50 Jahre nach der türkischen Invasion sprach der ehemalige zypriotische Präsident Anastasiades offen über die gescheiterten Gespräche. Anastasiades machte die harte Haltung der Türkei verantwortlich. Ankara habe auf der Beibehaltung der Garantieverpflichtungen und einer dauerhaften Stationierung türkischer Truppen auf Zypern bestanden. Geheime UN-Protokolle, so Anastasiades, belegten, dass die Türkei die Forderung nach Nulltruppen, Nullgarantien nicht einmal als Verhandlungsgrundlage akzeptierte. Zusätzlich habe die türkische Seite gefordert, dass im zypriotischen Ministerrat jede Entscheidung nur mit Zustimmung eines türkisch-zyprischen Vertreters getroffen werden könne. Eine Regelung, die laut Anastasiades den Staat blockiert und letztlich zur Spaltung Zyperns geführt hätte.
Und das waren die Nachrichten hier aus Griechenland. Ich bin jetzt gewechselt von unserem Büro in der Mourousi in das griechische Parlament direkt am Syntagma und sitze hier im Abgeordnetenbüro von Frau Dora Bakoyannis, einer wirklichen Bekanntheit in Griechenland, einer Grande Dame der griechischen Politik. Sie ist seit 1989 Mitglied des griechischen Parlaments. Frau Bakoyannis, vielen herzlichen Dank, dass ich mit Ihnen ins Gespräch kommen darf.
Willkommen im griechischen Parlament. Es ist eine Freude, Sie hier zu haben.
Im Einspieler hatte ich es schon gesagt, es soll um die Wahlen in Deutschland gehen und auch den Blick Griechenlands darauf. Und ich glaube, dass Frau Bakoyannis wirklich eine sehr fähige und sehr kenntnisreiche Person dieser Beziehung ist. Ich darf vielleicht ein paar Sachen aus ihrer Biografie auch erwähnen. Sie ist zurzeit Vorsitzende des Ständigen Ausschusses für nationale Verteidigung und Auswärtige Angelegenheiten, sowie die Vorsitzende der griechischen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Sie waren Außenministerin, sie waren Kulturministerin und Staatssekretärin beim Premierminister. Und auch sie waren die erste Frau, die als Bürgermeisterin in Athen gewählt wurde. Und das auch mit dem höchsten jemals verzeichneten Wahlergebnis, korrekt?
Korrekt, ja.
Sie hatten außerdem die auch wunderbare, wenn auch sicherlich stressige Aufgabe, die Olympischen Spiele 2004 vorzubereiten. Und ich glaube, man kann sie als eine liberale Politikerin beschreiben, die ganz fest an einen tiefen Glauben an die europäische Idee hat.
Das ist wahr.
Und das nicht nur, weil sie aus Kreta stammen.
Nein.
International ist sie bekannt für ihre kompromisslose Haltung gegen den Terrorismus und autoritäre Regime. Und ihre Ansichten wurden mehrfach in der internationalen Presse veröffentlicht. Und als Rednerin hat sie an zahlreichen Konferenzen, akademischen Foren und Diskussionsrunden auf der ganzen Welt teilgenommen. Und sie haben eine ganz besondere Verbindung nach Deutschland, wie wir hören, dass sie ja auch Deutsch sprechen.
Das ist wahr, das ist wahr. Ich bin deutschsprachig aufgewachsen, habe für die deutsche Schule in Paris besucht, weil während der griechischen Diktatur, da waren wir im Exil, und dann in München studiert.
Wunderbar.
Deshalb liebe ich Bayern auch so sehr.
Ja, und das zeigt natürlich ihre besondere Verbindung auch zu unserem Land, auch zu München im Speziellen. Wir haben ja diesen die Gemeinsamkeit zwischen CDU und CSU auch. Und deswegen vielleicht meine erste Frage, Frau Bakoyannis. Wenn Sie zurzeit auf die deutsch-griechischen Beziehungen sehen und blicken, wie werden die bevorstehenden Wahlen diese beeinflussen? Welche Erwartungen haben Sie auch?
Ach, ohne Zweifel steuert Deutschland in einem äußerst kritischen Moment für sich selbst und für Europa zu den Wahlen zu. Die geopolitische Zeit beschleunigt sich sehr gefährlich. Die ersten Wochen der neuen Trump-Präsidentschaft stellen offen die Existenz des internationalen Rechtes in Frage, während die transatlantischen Beziehungen, das Fundament der westlichen Ordnung, fragiler denn je erscheinen. Gleichzeitig steht Europa vor einem revisionistischen Krieg in der Ukraine, explosiven Spannungen im Nahen Osten und der anhaltenden wirtschaftlichen Expansion Chinas gegenüber. In diesem unstabilen Umfeld betrifft die Frage, wer die größte Volkswirtschaft Europas regieren wird, nicht nur Deutschland, sie betrifft uns alle. Deshalb ist auch das griechische Interesse so groß. Leider konzentriert sich der Wahlkampf nicht in erster Linie auf die Themen, die das Leben der deutschen Bürger tatsächlich beeinflussen, sondern ist in der Migrationsdebatte gefangen, die von der AfD dominiert wird. Indem sie eine Reihe schockierender Morde instrumentalisiert, hat es die Partei geschafft, die traditionellen Parteien auf ein Terrain zu zwingen, in dem sich die populistische Rechtsextreme sicherlich wohlfühlt. Das wurde deutlich beim Migrationsantrag von März. Das Bedürfnis der etablierten Parteien, eine härtere Haltung in der Migrationsfrage einzunehmen, um der Rhetorik der extremen Rechten etwas entgegenzusetzen, schafft mehr Probleme, meines Erachtens, als es löst. Einerseits entfremdet es eine große Zahl demokratischer Wähler, andererseits legitimiert es die AfD in den Augen vielen anderer. Und in jedem Fall ist fraglich, wie effektiv eine solche Strategie wirklich ist. Die Wähler wissen, das haben wir auch in Griechenland erlebt, wie sie das Original von der Kopie unterscheiden können. Und wenn das Narrativ lautet, dass die Migration das große Problem Deutschlands ist, warum sollten sie nicht diejenigen wählen, die seit jeher genau dies vertreten? Doch natürlich ist Migration nicht das Hauptproblem Deutschlands. Das große Problem liegt woanders. In den letzten 5 Jahren ist die griechische Wirtschaft um fast 10% gewachsen, die amerikanische um 12%. Die deutsche? Null. Trotz Pandemie, Inflation und Krieg haben andere Länder Wege gefunden zu wachsen. Deutschland hingegen scheint es in der Stagnation gefangen. Daher ist das Schlüsselwort für die Zukunft des Landes und natürlich Europas nicht Migration, sondern Wettbewerbsfähigkeit. Die Erfahrung mit der Ampelkoalition hat gezeigt, dass übermäßig heterogene Regierungsbündnisse in Krisenzeiten scheitern. Die Hoffnung ist, dass die bevorstehenden Wahlen die Voraussetzung für eine stabile Regierung in Deutschland schaffen. Möglicherweise in Form einer großen Koalition. Jedoch mit einer extremen Rechten klar jenseits der Brandmauer. Was die Auswirkungen der deutschen Wahlen auf die deutsch-griechischen Beziehungen betrifft, so beeinflusst die Haltung Deutschlands zur Migrationspolitik natürlich auch Griechenland. Eine Politik geschlossener Grenzen, der Aussetzung des Schengen-Raums und der massenhaften Abschiebung illegaler Einwanderer in die europäischen Grenzländer wird nicht hilfreich sein. Migration ist ein europäisches Problem und das Problem erfordert europäische Lösungen. Noch bedeutsamer für die deutsch-griechischen Beziehungen werden jedoch die Entscheidungen sein, die die nächste deutsche Regierung zu den großen europäischen Fragen treffen wird. Wird Deutschland eine gemeinsame Kreditaufnahme für Investitionen in Verteidigung und neuen Technologien unterstützen? Wird sie die Autonomie Europas stärken? Das sind die wahren Herausforderungen für Deutschland und Europa. Und am 23. Februar wird nicht nur ein Kanzler gewählt, sondern über die Zukunft des gesamten Kontinentes entschieden. Und das ist in den Händen der deutschen Wähler.
Das ist eine wahrhaft auch große Bürde, die natürlich die Wähler haben und auch die Verantwortung, die Deutschland, glaube ich, trägt, auch als Führungsnation im Europäischen Haus. Das hatten Sie auch wunderbar betont. Und wenn wir vielleicht mal kurz auch einen Rückblick halten, jetzt sind ja die Wahlen am Ende einer dreijährigen Drei-Parteien-Koalition, die gescheitert ist. Aber es ist vielleicht auch nur eine, zumindest hat Olaf Scholz es, glaube ich, versucht, eine Verlängerung der Angela-Merkel-Jahre zu haben. Und wenn wir nochmal zurückblicken auf das Erbe von Angela Merkel, jetzt ist ja ihre Biografie rausgekommen, sie war auch in Griechenland sehr groß präsentiert worden, auf Griechisch auch vom Anfang an übersetzt. Wie würden Sie dieses politische Erbe von Angela Merkel, Sie kennen sie ja auch persönlich, und haben ja all die Jahre, gerade die schlimmen Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise, aktiv miterlebt. Wie würden Sie dieses Erbe bewerten? Und glauben Sie, dass es aktuell noch Einfluss hat auf den Bundestagswahlkampf und die Zukunft Deutschlands? Oder kann man diese Epoche aus Ihrer Sicht als abgeschlossen betrachten?
Merkel ist ein zentrales und unverzichtbares Element der deutschen europäischen politischen Geschichte des 21. Jahrhunderts. Sie war die am längsten amtierende Kanzlerin des Nachkriegsdeutschlands und das spricht für sich. Gleichzeitig übernahm sie ein Deutschland, das als der kranke Mann Europas galt, formte es zu einer globalen Wirtschaftsmacht um, hinterließ es jedoch, wie es nun den Anschein hat, erneut als den kranken Mann Europas. Auch das spricht für sich. Sicher ist, dass ihr Schatten über den diesjährigen Wahlen allgegenwärtig ist. Sei es durch ihre jüngste Intervention in der Debatte um den von Merz eingebrachten Antrag für Migration mit der Duldung der Unterstützung der AfD oder die Vorwürfe eines Teils der deutschen Gesellschaft bezüglich der Energieabhängigkeit von Russland und ihrer Politik der offenen Grenzen im Jahr 2015. In jedem Fall, meines Erachtens, ist es noch zu früh, um mit der notwendigen Sachlichkeit über das gesamte politische Erbe von Angela Merkel zu urteilen.
Es ist ja auch so, und das hatten Sie ja auch schon bereits erwähnt, das Thema Migration ist natürlich gerade im deutsch-griechischen Verhältnis ein Thema, was Schwierigkeiten mit sich bringt. Es gab jetzt am Wochenende die Meldungen, dass es da entsprechend ein Programm geben soll, freiwillige Rückkehr von Personen, die aus Deutschland freiwillig ausreisen wollen nach Griechenland, auch weil es hier den Bedarf an Arbeitskräften gibt. Auch die neue Regierung auch einen Teil Migranten integrieren möchte. So hat es ja der Migrationsminister gesagt. Glauben Sie, dass wir zu einer Politik kommen, jetzt endlich, das wurde schon sehr oft gesagt, auf europäischer Ebene, dass wirklich zu Verbesserung kommt, dass wir sagen können, das Thema Migration ist ein Thema, mit dem wir normal umgehen. Weil wir brauchen Migration für die Arbeitskräfte. Wir haben eine desolate demografische Situation auf der einen Seite. Wir haben natürlich die Probleme auch in Afrika auf der anderen Seite. Aber es braucht natürlich auch eine Migrationspolitik, die den Bürgern, den Menschen, die hier leben, auch Sicherheit gibt, dass es nicht zu Anschlägen kommt, terroristischen Anschlägen, und dass sie Vertrauen haben können. Also von daher die Frage, dieses zentrale Thema Migration, glauben Sie, dass es perspektivisch Verbesserungen geben wird auf europäischer Ebene? Das war Ihr Appell gewesen, auch, dass es nicht national gelöst werden kann, sondern nur europäisch.
Das kann nicht national gelöst werden. Und Europa hat über die Jahre hinweg immer wieder daran gescheitert, das Migrationsproblem mit einer einheitlichen und effektiven Politik zu bewältigen. Das neue Migrations- und Asylpakt, das voraussichtlich 2026 in Kraft treten wird, ist zweifellos ein Schritt in die richtige Richtung. Doch sein Erfolg wird maßgeblich davon abhängen, inwieweit es tatsächlich in der Praxis umgesetzt wird. In jedem Fall ist die Wahrheit, dass die Migration nach Europa weder gestoppt werden kann, noch gestoppt werden sollte. Europa ist die äußerste Spitze einer Halbinsel, die von allen Seiten vom Meer umgeben ist. Es gibt keine Möglichkeit, sie vollständig gegen Migrationsströme abzuschotten. Was die europäischen Völker fordern, ist Kontrolle. Und Kontrolle wird durch eine strikte Überwachung der EU-Außengrenzen, durch Anreize von legalen Migration, denn, wie Sie sehr richtig sagen, wir brauchen Migranten, durch gegenseitig vorteilhafte Abkommen mit Nicht-EU-Nachbarstaaten und durch gegenseitige Unterstützung zwischen Mitgliedstaaten erreicht. Griechenland erfüllt unter der Regierung der Nea Dimokratia seine Rolle in dieser Kette voll und ganz. Im Jahr 2020 haben wir eine orchestrierte Migrationswelle an unserer Landgrenze zur Türkei abgewehrt. In den letzten 6 Jahren hat die griechische Küstenwache die Integrität der südeuropäischen Seegrenzen gegen irreguläre Einreisen verteidigt, während sie gleichzeitig täglich Tausende von Menschenleben rettet. Das Ergebnis ist, dass in unserem Land das Migrationsthema nicht mehr als Instrument extremistischer, populistischer Stimmen missbraucht wird. Und das haben wir geschafft. Aber wir brauchen eine europäische Politik. Wir müssen entscheiden, wer nach Europa kommt. Nicht die Leute, die das Geld, also die organisierten
die Schlepper, genau.
Schlepper.
Genau.
Das ist der große Unterschied. Und da müssen wir endlich zusammenarbeiten. Und nicht jeder für sich. Jeder für sich scheitert.
Das auf jeden Fall. Ein Thema, was im deutschen Wahlkampf gar nicht präsent ist oder wenig präsent ist, aber eines der Gründe war, warum ein großes Misstrauen in die Regierung kam, ist das Thema Energie und Klima. Es gab eine Energiekrise und gerade sind wir auf dem Wandel hin von den fossilen Brennstoffen hin zu grünen Energien. Und das beschäftigt natürlich auch Deutschland sehr stark, weil Deutschland als Exportnation, als Industrienation sehr viel Energie auch braucht. Deutschland hat wenig eigene Energie, kein Öl, kein Gas, ein bisschen in der Nordsee, der Rest muss importiert werden. Griechenland hingegen hat sehr viel grüne Energie, wenn wir an die Sonne denken, wenn wir an den Wind denken. Was glauben Sie, wie wir hier noch besser zusammenarbeiten können? Was ist auch die Strategie von Deutschland, von Griechenland, was ist die Strategie von Griechenland in dieser Energiekrise, diese Energiekrise zu nutzen, um besser zu werden, um auch die Energiesicherheit in Europa zu stabilisieren?
Ich antworte gleich, aber ich muss etwas kommentieren. Ist es nicht schade, dass man in Deutschland gerade jetzt im Wahlkampf nicht darüber redet, weil das ist das erste Problem der deutschen Wirtschaft. Und das ist das erste Problem der deutschen Bürger. Und man spricht über die Migration und man spricht nicht darüber. Ich verfolge den Wahlkampf so viel ich kann. Ich habe nicht natürlich das ganze Wissen, aber es überrascht mich jeden Tag, dass das größte Problem nicht das Nummer eins Problem des Wahlkampfs ist. Die Energiekosten gehören zu den größten Herausforderungen, sowohl für die griechische als auch für die deutsche Wirtschaft. Es ist mittlerweile offensichtlich, dass zumindest in naher Zukunft die erneuerbaren Energiequellen, obwohl sie deutlich kostengünstiger und nachhaltiger sind, nicht ausreichen werden, um den stetig steigenden Energiebedarf zu decken. Sonne und Wind mögen unerschöpfliche Ressourcen sein, doch ihre Speicherung und die kontinuierliche Versorgung stellen weiterhin eine technologische Herausforderung vor. Griechenland hat unter dem Druck des Ukraine-Krieges schnell und entschlossen reagiert. Es hat seine Abhängigkeit vom russischen Erdgas nahezu auf Null reduziert, indem es seine Energiequellen diversifizierte und massiv in LNG, also Flüssiggas, investierte. Mit neuer Infrastruktur und der Aufrüstung bestehender LNG-Terminals hat das Land seine Speicherkapazität verdoppelt und so seine Energieversorgung in einer Zeit geopolitischer Turbulenz abgesichert. Doch das ist nicht alles. Mit dem neuen LNG-Terminal in Alexandroupoli geht es nicht mehr nur darum, den eigenen Energiebedarf zu decken. Griechenland strebt danach, ein zentraler Energieknotenpunkt für ganz Europa und den Westbalkan zu werden. Zusätzlich soll mit der elektrischen Anbindung an Ägypten, Zypern und Israel eine weitere saubere Energiequelle für den europäischen Kontinent entschlossen werden. Durch seine geografische Lage fungiert Griechenland als Brücke zwischen dem östlichen Mittelmeerraum und der EU. In einer Zeit, in der Europa keine weiteren Energieüberraschungen verkraften kann, kann Griechenland Stabilität und Sicherheit bieten.
Das hoffen wir, dass die künftige deutsche Bundesregierung daran weiter anknüpft und diese Zusammenarbeit natürlich intensiviert, auch im europäischen Maßstab. Vielleicht als letzte Frage, wir hatten ja viel über Europa gesprochen und es taucht in jedem zweiten Satz, ist klar, und die Lösungen der Probleme liegen natürlich europäisch. In den letzten 10 Jahren oder vor 10, 15 Jahren gab es die schwere Wirtschafts- und Finanzkrise mit vielen Verwerfungen innerhalb Europas, gerade zwischen Deutschland und Griechenland. Was glauben Sie, wo steht heute, wo haben wir den Grad der europäischen Integration erreicht? Welchen Grad haben wir erreicht? Wie tief können Deutschland und Griechenland wieder sagen, das sind wir, das wird unser Europa sein und wir sind quasi auch bereit, uns stärker noch weiter zu integrieren? Oder sind wir eher auf einem Pfad nach der Wirtschafts- und Finanzkrise des sich weiter Trennens?
Ich wollte noch dazu fügen zu der Energie. Das ist genau ein Beispiel, wo die Zusammenarbeit zwischen Griechenland und Deutschland sehr komplementär sein kann. Griechenland besitzt reichlich Sonne und Wind, wie Sie richtig sagen. Während Deutschland über Know-how, eine starke industrielle Basis und einen steigenden Energiebedarf verfügt. Eine verstärkte Investitionspartnerschaft im Bereich erneuerbaren Energien, Energiespeicherung, weil das ist das große Problem, und grünem Wasserstoff wäre für beide Länder von großem Nutzen und würde zur Energieunabhängigkeit sowohl Griechenlands als auch Deutschlands und letztlich Europas insgesamt beitragen. Jetzt zu der Krise. Die Krise war furchtbar für Griechenland. Griechenland hat das Kapitel der Wirtschaftskrise Gott sei Dank endgültig zurückgelassen. Noch wichtiger, die Faktoren, die uns dorthin geführt haben. Das wird mittlerweile von der internationalen Gemeinschaft anerkannt. Nicht nur auf Grundlage von Zahlen, sondern auch als strukturelle Veränderung in der Denkweise der Regierungsführung und Wirtschaftspolitik. Das Land hat die größte fiskalische Anpassung in Friedenszeiten in der modernen europäischen Geschichte durchlaufen. Wir haben ein Jahrzehnt tiefer wirtschaftlicher und politischer Krise erlebt, in dem der Populismus, leider Gottes, oft die Oberhand gewann. Das ist der Grund, warum ich mein Leben lang gegen Populismus arbeite. Und die Konsequenzen waren verheerend. Heute befindet sich Griechenland daher in einer privilegierten Position, um sich den neuen Herausforderungen zu stellen. Die Griechen haben die Illusionen des Populismus der Randgruppen teuer bezahlt und aus erster Hand erfahren, wohin verantwortungslose Politik führt. Seit 2019 haben sie sich bewusst für eine Regierung entschieden, die Haushaltsdisziplin und eine schrittweise Verbesserung des Lebensstandards in den Vordergrund stellt, anstelle von Politikern, die alles versprechen. Genau dieser Kurswechsel erlaubt es mir, optimistisch über die Zukunft der griechischen Wirtschaft zu sein. Natürlich, Griechenland agiert nicht im Vakuum. Seine Zukunft ist eng mit den Bündnissen verbunden, denen es angehört. Insbesondere mit dem Schicksal der Europäischen Union. Und heute steht die EU an einem Wendepunkt. Und die Rolle Deutschlands wird für unsere gemeinsame Zukunft entscheidend sein. Europa kann sich keine weitere Phase der Stagnation oder der Ungeschlossenheit leisten. Und das gilt genau für Deutschland. Das letzte Mal, dass Deutschland vor ähnlich großen wirtschaftlichen Herausforderungen stand, reagierte es mit tiefgreifenden Reformen. In den späten 90er Jahren verlagerte es seinen industriellen Fokus auf Sektoren mit hoher Wertschöpfung. Um dies zu erreichen, nützte es die europäische Integration im vollen Umfang. Es verlagerte kostengünstige Produktionszweige in osteuropäische Länder, exportierte massiv seine Produkte und profitierte von der Stabilität der gemeinsamen Währung. So verwandelte es Deutschland dank Europas auch vom kranken Mann Europas zum Exportgiganten des Kontinents. Heute kann Deutschland diesen Erfolg nicht wiederholen, indem es nur nach innen blickt. Seine nächste Wachstumsstrategie muss mehr Europa beinhalten. Die digitale Transformation kann nicht von einzelnen Ländern allein bewältigt werden. Insbesondere, da der technologische Abstand zu den USA und China weiter wächst. Die Letter- und Draghi-Berichte sind eindeutig. Entweder gehen wir gemeinsam voran oder wir bleiben gemeinsam zurück. Kein einzelnes EU-Land kann mit den Tech-Giganten Amerikas oder den staatlich geförderten Industrien Chinas konkurrieren. Europa braucht wirtschaftliche Integration, gemeinsame Finanzierungsmechanismen, eine europäische Strategie, Technologiepolitik und eine stärkere Verteidigungsindustrie. Denn machen wir uns nichts vor, wenn wir die territoriale Integrität Europas nicht schützen, macht die Diskussion über wirtschaftliche Wachstum überhaupt keinen Sinn. Wie auch der griechische Premierminister betont hat, braucht die EU eine stärkere Verteidigung und gemeinsame finanzielle Instrumente, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Natürlich reichen die Forderungen des griechischen Premierministers allein nicht aus, um die notwendigen Veränderungen in der Europäischen Union herbeizuführen. Ohne das Engagement Deutschlands und Frankreichs gibt es keine Perspektive für eine tiefgreifende Reform in der EU. Deutschland muss seine eigene Tabus überwinden, die ich sehr gut kenne, leider Gottes. Die strikte Schuldenpolitik hat zum Sturz der letzten Regierung geführt. Und wenn es keinen Mentalitätswandel gibt, wird sie auch die nächste Regierung verfolgen. Der Draghi-Bericht hat es deutlich gemacht. Entweder schreitet Europa in Richtung echter Integration voran, oder es wird eine Phase des langsamen Niedergangs verfallen. Und die Antwort auf dieses Dilemma wird im hohen Maßen von der Regierung abhängen, die das deutsche Volk wählt in 2 Wochen.
Wir hoffen, dass das deutsche Volk weise entscheidet und dass, glaube ich, der Appell klar sein muss, ein Mandat zu erteilen, dass eine starke Regierung gewählt wird, die die Reformen angeht und die, glaube ich, auch Deutschland wieder auf einen Wachstumspfad bringt und dass wir diese Fragestellung im europäischen Kontext, Verteidigung, Zusammenarbeit mit den USA, Verhältnis zu China und den anderen Staaten, glaube ich, klärt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit, für Ihre vielen Punkte. Ich habe auch viel nochmal mitgeschrieben und für Ihre wunderbaren Gedanken und auch meine Bewunderung, muss ich sagen, wie tief und kenntnisreich Sie die deutsche Politik kennen, die Gründe, die Geschichte. Ich bin wirklich auch immer wieder fasziniert.
Vielen Dank, Sie sind sehr, sehr gut zu mir.
Das findet man nicht in Deutschland, muss ich sagen, ja.
Ich wollte nur sagen, wissen Sie, in Krisenzeiten, und wir leben in Krisenzeiten, zeigt sich die Leadership der Politiker.
Das stimmt.
Und ich hoffe wirklich, dass Deutschland diese Leadership-Position wirklich einnimmt.
Daran arbeiten wir gemeinsam und unser Podcast soll dazu auch einen Beitrag zur Debatte leisten. Und es gibt immer noch eine allerletzte Frage bei Yassas Adenauer, der Podcast für Griechenland und die Region, an unseren Gast, nämlich: Was ist denn die Lieblingsinsel von Dora Bakoyannis?
Na, Kreta natürlich.
Kreta.
Kreta ist natürlich keine Insel, wir sind ein Kontinent. Aber jedenfalls, wir sind eine wunderbare Insel, die hat Meer, sie hat Berge, sie hat Geschichte und sie hat ein wunderbares Essen.
Also, von daher die Empfehlung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Kommen Sie nach Kreta.
Wieder nach Kreta. Ich glaube, Kreta ist auch sehr beliebt bei den Deutschen und bei den europäischen Touristen. Vielen herzlichen Dank für Ihre
Vielen
Zeit.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Wir hoffen dann auf ein gutes Wahlergebnis. Und damit geht es weiter mit dem Nachrichtenblock Nummer 2.
Neuer Staatspräsident in Griechenland. Konstantinos Tasoulas gewählt. Griechenland hat einen neuen Staatspräsidenten. Konstantinos Tasoulas wurde in der 4. Wahlrunde am 12. Februar 2025 mit 160 von 300 Stimmen vom Parlament zum Präsidenten der Republik gewählt. Der Kandidat der Nea Dimokratia sicherte sich damit die erforderliche Mehrheit und tritt als 9. Person seit 1974 dieses höchste Amt an. In seiner ersten Erklärung sprach Tasoulas von einer höchsten Ehre und großen Verantwortung. Er rief zum echten Dialog im Parlament und in der Gesellschaft auf und betonte die Bedeutung nationaler und sozialer Einheit. Sein Ziel sei es, Lösungen mit breiter Akzeptanz zu finden. Untersuchungsausschuss zur Tembi-Katastrophe. Politische Spannungen in Griechenland steigen. In Griechenland spitzt sich die politische Lage weiter zu. 2 Jahre nach der schweren Zugkatastrophe von Tembi steht die Regierung unter massivem Druck. Während neue Massenproteste vorbereitet werden, hat die Regierung der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zugestimmt. Im Mittelpunkt steht die Rolle von Minister Christos Triandopoulos, der seinen Rücktritt angekündigt hat, allerdings erst nach der offiziellen Gründung des Ausschusses. Diese Entscheidung sorgt für scharfe Kritik. Die Opposition plant unterdessen eine Misstrauensabstimmung gegen Premierminister Mitsotakis. Gleichzeitig mehren sich Spekulationen über eine Kabinettsumbildung, da die Regierung nach einem politischen Neustart sucht.
Und das war der zweite Nachrichtenblock von Yassas Adenauer. Und wir sind damit am Ende dieser Folge angelangt, die von der Bundestagswahl natürlich geprägt war. Ich selber werde morgen meinen Brief in der deutschen Botschaft abgeben, der dann noch mit einem Sonderkurier nach Berlin gebracht wird und dann zum Wahllokal versendet wird. Alle Augen sind jetzt auf Deutschland gerichtet. Den Wahlabend werden wir mit anderen Stiftungen, mit Freunden, mit Ministern, Abgeordneten und vielen deutsch-griechischen Freunden in der Residenz des Botschafters verbringen. Wir werden dort die Ergebnisse aus Deutschland verfolgen, in ersten Interviews Stellungnahmen abgeben und natürlich dann auch die kommenden Tage beobachten, welche Regierung gebildet wird. Das, wie schon erwähnt, auch im griechischen Interesse. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns mit einer Bewertung unterstützt. Habt ihr Hinweise, Anregungen oder Themenwünsche? Schreibt gerne an jassasadenauer@kass.de, jassas mit einem S. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Ein großes Dankeschön geht an die Redaktion Vassilis Karidas Ifantis, die Produktion Studio Schumann Leipzig sowie unsere Nachrichtensprecherin Olga Zurzoku. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen, euer Marian Wendt.